Allen Corona-Maßnahmen zum Trotz haben wir diese Gelegenheit, auch unter diesen ganzen Umständen, die wir so ja, ertragen müssen, Gottes Wort gemeinsam zu hören. Und das ist ein Schatz. Und ich will uns ermutigen, dass wir das wirklich auch als Schatz verstehen und begreifen. Es gibt so viele Länder auf der Welt, wo das Wort Gottes, die Bibel, verboten ist von Staatswegen. Der Besitz einer Bibel in Nordkorea führt zu Gefängnislager für ziemlich viele Jahre. Und in anderen Ländern musst du als Tourist die Bibel-App von deinem Handy runterlöschen, auf den Malediven zum Beispiel, die ein komplett islamischer Staat sind, nur mal so nebenbei. Dieses Wort Gottes, was wir haben, ist ein Schatz. Und ich will uns ermutigen, dieses Wort Gottes jeden Tag zu lesen und nicht nur so oberflächlich, sondern hineinzutauchen und zu studieren und zu verstehen, dass es unser Leben verändert. Wenn du das hinter mir liest, Jesus ist, wie würdest du diesen Satz beenden? Manche haben es schon versucht, hinten ist ein Plakat an der blauen Wand. Ihr seid eingeladen, nach dem Gottesdienst dahin zu gehen und zu lesen, was andere geschrieben haben und für euch selber auch mal diesen Satz zu beenden. Jesus, wer bist du eigentlich für mich? Wie würde ich diesen Satz zu Ende bringen? Oder vielleicht musst du 10 Sätze draus machen, weil es so viel ist. Ich glaube, dass es für den, der ganz neu im Glauben ist und der, der schon ganz alt ist im Glauben ist, unheimlich wichtig ist, zu wissen, wer Jesus ist und zutiefst davon überzeugt zu sein, dass er wirklich das ist, was wir einfach nur dahin schreiben. Ja, weil das ist eine Sache, was man da oben weiß, was man irgendwo hinschreibt und das, was man schlussendlich durch sein ganzes Leben zum Ausdruck bringt. Ich glaube, je mehr du Jesus erkennst, desto besser wird dein Leben. Desto gesegneter, desto erfüllter, desto reicher, desto vielfältiger, desto schöner, desto mehr wirst du auch merken, dass die Frucht des Geistes, Liebe, Friede, Güte, Freude, Freundlichkeit, Sanftmut, Selbstbeherrschung, all diese Dinge, die werden wachsen, je mehr du Jesus kennenlernst. Letzte Woche haben wir vom Jürgen gehört, diesen Vers aus Johannes 8, Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und er startete die Serie mit dem genialen Titel, Jesus ist der Befreier. Und es ist nicht nur irgendwie ein Satz, sondern es ist sein ganzes Wesen. Er will dich frei machen von allem, was dich hält, von allem, was dich aufhält. Auch jetzt von allem, was dich aufhält, Gottes Wort aufzunehmen. Ich glaube eines, ich glaube daran, dass in Jesus selber, in ihm, in seinem Wesen, die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Alles, was Gott repräsentiert, alles, was im Wesen Gottes in irgendeiner Art und Weise zu finden ist, ist in Jesus zu finden. Und wir lesen auch in Hebräer, dass er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Das heißt, er verändert sich nicht. Sein Wesen bleibt das Gleiche. Wir können uns darauf verlassen. Und ich möchte heute reinstarten in den zweiten Teil dieser Serie, Jesus ist und Jesus ist Gott. Jürgen hat das schon gesagt, Jesus ist Gott. Können wir das mal zusammen sagen? Jesus ist Gott. Das kannst du jetzt schnell sagen, aber die Frage ist, leben wir danach? Ja, das ist eine Sache, was du mündlich irgendwie wiedergibst und das andere ist, wie entscheidest du jeden Tag, ob er wirklich Gott ist? Ob er wirklich über dir steht und das Sagen über dein Leben hat? Lasst uns folgenden Vers lesen, Johannes 1, Vers 1 bis 3 und dann Vers 14, ein bisschen philosophisch. Lasst uns mal schauen, was da drin alles zu finden ist. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem eigenen Sohn, gegeben hat. Wenn wir hier reinschauen, entdecken wir 4 Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Zum einen, das Wort existierte, bevor die Schöpfung existierte. Bevor alles gemacht war, was wir sehen, hören, riechen, fühlen und schmecken können, war das Wort da. Das Wort war an der Schöpfung beteiligt. Gott sprach und es wurde, heißt es im 1. Mose. Er selbst war der Schöpfer, dieses Wort. Das Wort ist Gott. Und Vers 14, dieses Wort kam auf die Erde, um Mensch zu werden. Dieses Wort war und ist Jesus. Ein Geheimnis. Jesus war 100% Mensch und 100% Gott. Ein Geheimnis, können wir uns nicht vorstellen. Und wir Christen glauben daran, dass Jesus Gott ist. Die ersten Jünger glaubten daran, dass er Gott ist. Und wir können durch das ganze Neue Testament lesen, dass so viele Stellen seine Gottheit bezeugen. Aber schon die ersten Nachfolger Christi irrten teilweise ab und sagten, nein, nein, nein. Ja? Er war gar nicht Gott. Er war nur ein Engel, gleiche Gestalt. Die Zeugen Jehovas sagen, nein, nein, er ist nicht Gottes Sohn. Er ist nur ein Engel, gleiches Geschöpf. Und es ist so wichtig, dass wir fest sind im Glauben. Und diese Predigtserie soll dich wieder festmachen, dass du weißt, wer Jesus ist. Und nicht nur theoretisch ist, sondern wer er für dich ist. Judah Smith, ein Pastor, sagte Folgendes. Die größte christliche Offenbarung und die Grundlage unseres gesamten Glaubenssystems ist, dass Gott am besten erkennbar ist in Jesus, seinem Sohn, der Gott ist. Es gibt so viele, die sagen, nein, 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 das wurde Jesus nur in den Mund gelegt. Das hat er selber nie gesagt, dass er Gott ist. Und wir wollen diesen Gottheitsanspruch auch mal überprüfen, weil ich glaube, das, was Wahrheit ist, kann man überprüfen. Wahrheit lässt sich überprüfen. Und ich will, dass dein Glaube nicht auf irgendwelchen theoretischen Dingen aufgebaut ist, nicht auf irgendwelchen Gefühlen. Ja, ich habe Gott gefühlt. Ja, das ist nett und schön und Gott will auch deine Gefühle berühren. Er hat dich als Mensch gemacht mit deinen Gefühlen, ja, sie sind wichtig. Aber er will auch, dass du ihn hier oben auch erkennst. Ja? Er will sich erkennbar machen in allen Bereichen deines Lebens. Und wir wollen mit drei Fragen diesem Gottheitsanspruch auf den Grund gehen. Die erste Frage ist, hat Jesus wirklich selber behauptet, Gott zu sein? Die zweite, passt es zu seinem Leben? Weil viele können behaupten, ja, ich bin Messias. Aber das muss ich ja irgendwo bemerkbar machen. Ja? Ich bin der reichste Mann der Welt, kann ich sagen. Ja? Und wenn du auf mein Konto guckst, dann weißt du ganz genau, das bist du nicht, Daniel. Ja? Und das dritte ist, wie stehst du zu dieser Behauptung? Weil auch wenn du schlussendlich sagst, ja, er ist Gott. Wie schaut es im Herzen aus? Wie schaut es wirklich hier drin aus? Ist er wirklich Gott? Lass uns die erste Frage hier mal einblenden und schauen. Wir müssen ja natürlich gucken, okay, wie gehen wir an diese ganze Geschichte dran? Was haben wir für Fakten, um die Wahrheit zu überprüfen? Und ich glaube daran, dass wir keine bessere Quelle über das Leben von Jesus heranziehen können als die Bibel selber. Sie ist ein unheimlich gutes Nachschlagewerk für das Leben von Jesus. Das, was er gesagt hat, das, was er getan hat. Und wir setzen voraus, dass es kein besseres Dokument gibt. Es gibt zwar auch außerbiblische Berichte von zum Beispiel Flavius Josephus und anderen jüdischen Geschichtsschreibern, die auch gesagt haben, Jesus existierte wirklich, das, was er getan hat, die Wunder und so weiter, das war so. Aber wir finden halt von der Bibel selber tausende von Abschriften, tausende von Kopien, von Manuskripten, die sind unheimlich gut erhalten, viel, viel besser als andere antike Schriften, zum Beispiel die römischen Kriege oder sowas. Die werden ja auch oft zitiert, aber davon gibt es nur bruchstückhaft im Vergleich zu dem, was wir an biblischen Manuskripten und Unterlagen finden. Also die Bibel können wir wirklich sagen, sie ist glaubwürdig. Das ist nicht irgendwas Zusammengeschriebenes von irgendwelchen Leuten, von irgendwelchen Spinnern, sondern das hat wirklich Fundament. Vier Argumente, die wir in der Bibel finden, warum Jesus von sich behauptete, Gott zu sein. Das erste ist, er benutzte die Ich-Bin-Worte. Mehrere Stellen sagt Jesus immer wieder, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür zum Leben, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und ein Abschnitt ist super interessant, da heißt es folgendermaßen. Jesus sprach zu ihnen, das waren die Pharisäer, die religiöse Oberschicht der damaligen Zeit, in der Jesus lebte, wahrlich, wahrlich, also so ist es. Ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Als Jesus sagte, bin ich oder ich bin das, ja, da sagt er vom Grundtext her, ich bin das Seiende, ich bin das Existierende, das Daseiende, ich bin der ich bin. Und als die Juden das hörten, da wurden sie sehr aufmerksam, denn sie wussten, diese Bezeichnung, die steht eigentlich nur einem zu. Und sie erinnerten sich sofort an die Geschichte von Moses. Moses, der in der Wüste eine Gotteserscheinung hatte, ein brennender Dornbusch, der ihm befiehlt, das Volk Israel, was über 400 Jahre in der Gefangenschaft war, zu befreien. Also erstmal total abstruse Idee. Und Er sollte dem Pharao sagen, hey, befreie dieses Volk, sag ihm, lass es ziehen. Und er will natürlich wissen, hey, wer bist du, der da aus der Flamme mit mir redet, aus diesem Dornbusch? Als was repräsentierst du dich, als was für ein Gott? Und er sagte, ich bin Jahwe, ich bin, der ich bin. Ich bin der Seiende, der Existierende. Ich bin die Existenz. Also das, was Jesus von sich quasi da behauptete vor den Pharisäern, damit hatte sich Gott auch damals Mose offenbart. Die Juden haben diesen Titel noch nicht mal in den Mund genommen, sondern die haben immer Umschreibungen gefunden für Gott, weil sie niemals in diesen Versuch kommen wollten, diesen Namen in irgendeiner Art und Weise zu verunreinigen. Es war ein wahnsinnig hoher Titel. Und jetzt kommt Jesus daher, Entschuldigung, und allen war klar, er macht sich hier zu Gott. Er benutzt diesen Titel Gottes und er stellt sich hier auf eine Ebene, die ihm eigentlich nicht zusteht. Also das erste Argument, warum wir sicher sein können, dass Jesus selber behauptete, Gott zu sein, er benutzt die Ich-Bin-Worte. Das zweite ist, er hat Einheit mit dem Vater von sich beansprucht. Er sagt in Johannes 10, 33, ich und der Vater sind eins. Von Neuem hoben die Juden Steine auf, um Jesus zu steinigen. Das seht ihr jetzt nicht auf der PowerPoint, was jetzt kommt. Da sagte er zu ihnen, ich habe vieles getan, was euch zeigt, dass ich im Auftrag des Vaters handle. Für welche dieser Taten wollt ihr mich steinigen? Wir steinigen dich nicht wegen einer guten Tat, sondern weil du ein Gotteslästerer bist, gaben die Juden zur Antwort. Du machst dich zu Gott, obwohl du nur ein Mensch bist. Schon wieder eine wahnsinnige Aufregung. Der Hintergrund war der, es gab gewisse Sünden, auf die die Todesstrafe stand. Auch Todesstrafe des Steinigung. Und eine davon war Gotteslästerung. Die Juden waren berechtigterweise empört, weil Jesus sich auf eine Ebene mit Gott stellt. Zweites Argument. Er benutzt Einheit mit dem Vater oder er beansprucht Einheit mit dem Vater. Jesus hat Sünden vergeben. Das ist eine der stärksten Aussagen. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. In Matthäus 9 finden wir die folgende Geschichte. Jesus war in einem Haus, er lehrte, er erzählte, er redete und die Leute hingen an seinen Lippen. Das war alles komplett voll. Ein paar Männer steigen aufs Dach und lassen ihren Freund runter. Und dann steigt diese Geschichte hier ein, Matthäus 9, Vers 1 bis 3, ihr könnt mitlesen. Einige Männer brachten einen Gelähmten auf einer Tragbare zu Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, ist interessant, oder? Wir denken immer, Glaube ist was im Herzen. Ich glaube an Gott. Und? Also, hat Jesus einfach nur gesehen, die haben Glauben im Herzen. Der hat gesehen, die haben ihren Freund auf diese Bahre genommen, die haben sich den Weg komplett bis zu mir hin, weil die glauben, dass ich das kann. Sonst würden die einfach nur zu Hause hocken und sagen, ja, glaubt Jesus, wir glauben, dass du das kannst. Ja? Glaube muss sichtbar werden, ihr Leben. Das ist nur so nebenbei. Ich finde es so wichtig, dass unser Glaube sichtbar wird für Menschen. Wie wir handeln, wie wir andere Menschen behandeln, wie wir agieren mit allem, was uns Gott zur Verfügung gestellt hat, mit unserer Zeit, mit unseren Ressourcen, mit allem muss unser Glaube sichtbar werden. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, du brauchst dich nicht zu fürchten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte dachten im Stillen, das ist ja Gotteslästerung. Jesus hat nicht nur hier, sondern an ganz, ganz, ganz vielen Stellen im Neuen Testament hat er Sünden vergeben. Und das konnte eigentlich nur Gott. Gott, der Schöpfer, der im Himmel ist. Das konnte kein Mensch, der selbst begrenzt war, der selbst Fehler hat. Deswegen diese Reaktion, hey, du bist ein Gotteslästerer. Also das nächste Argument ist Argument 3, Jesus vergibt Sünden. Und das Argument 4, Jesus akzeptiert Lobpreis. Nach seiner Auferstehung, er wurde gekreuzigt am Kreuz, deswegen steht hier dieses Kreuz rum, weil wir immer wieder sagen, von diesem Kreuz aus, da geht die Hauptbotschaft raus in diese Welt. Jesus starb für unsere Sünden, er gab sein Leben hin. Das Geniale ist, er ist nicht am Kreuz geblieben, sondern er ist auferstanden. Und er erschien vielen Leuten. Er erschien über 500 Leuten, auch ein Fakt. Ein Fakt, wo wir sagen können, ja, das haben die sich eingebildet. Aber 500 Leute bilden sich das Gleiche ein, ist schon ganz schön abstrus. Ja? Also 500 Leute haben ihn gesehen, aber irgendwie einer war nie dabei, der Thomas. Der hat es irgendwie immer gerade so verpasst. Und dann, nein, ich glaube das nicht, ich will ihn sehen, ich will ihn anfassen. Und Jesus ist so gnädig mit ihm. Da heißt es in Johannes 20, Vers 27, dann wandte er sich Thomas zu. So, Jung, pass mal auf, komm her. Ungläubiger. Nein. Leg deinen Finger auf die Stelle hier. Und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. Gott, es ist so wichtig, dass wir an ihn glauben. Und er ist begeistert davon, wenn wir das einfach so für wahr halten. Aber er liebt es auch, wenn wir forschen, wenn wir nachsuchen, sagen, kann ich mich wirklich auf diesen Glauben von Jesus verlassen? Gibt es da Fakten für? Ja, es gibt Fakten. Und Thomas war so ein Faktenmensch, er wollte Fakten haben, er wollte was zum Anpacken haben. Und Jesus begegnet ihm in seiner Wissensgier. Er wollte wissen, Jesus, bist du wirklich real? Oder ich will mir das nicht einbilden. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Jesus hätte spätestens an dieser Stelle, wenn er kein Gott gewesen wäre, hätte er spätestens an dieser Stelle sagen sollen, Thomas, sorry, aber das bin ich nicht. Ich bin nicht dein Herr und dein Gott. Du weißt ganz genau, das erste Gebot im Alten Testament, du sollst allein den Herrn, deinen Gott anbeten. Ja? Ich bin nicht dein Herr, ich bin nicht dein Gott. Bitte hör auf damit, du lässt das sonst hier den Namen Gottes. Ja? Aber Jesus lässt diesen Lobpreis einfach zu. Wir sehen an diesen Aussagen, dass Jesus fest behauptete, Gott zu sein. Er benutzte die Ich-Bin-Worte, er beanspruchte Einheit mit dem Vater, er vergab Sünden und er akzeptierte Lobpreis von Menschen. Aber jetzt ist ja die Frage, wenn das alles stimmt, dass er sagte von sich, okay, ich bin Gott, dann ist die Frage, passt das zu seinem Leben? Passt das zu dem, wie er auf dieser Welt unterwegs war? Was ist, wenn das alles nicht stimmt? Was ist, wenn er nicht Gott ist, was wäre die Alternative zu nicht Gott sein? Und wir können in einem wunderbaren Buch, weiß nicht, Jürgen, kannst du mal ganz kurz geben, C.S. Lewis, Pardon, ich bin Christ, das will ich euch empfehlen, Apologet des C.S. Lewis, er war ein Literaturprofessor an der University of Oxford und der war früher Atheist und hat dann dieses Buch geschrieben, irgendwann, Pardon, ich bin Christ, weil er auf Grundlage von Fakten, von reinen Überlegungen zum Christentum gekommen ist. Und es ist ein geniales Buch, wenn du sagen willst, hey, ich will Fakten, Fakten, Fakten. Sehr philosophisch auch geschrieben, muss schon ein bisschen Gehirnschmalz aufwenden, aber es ist genial, das Buch, ich liebe es. Auf jeden Fall schrieb er Folgendes über Jesus. Er sagte, Jesus war entweder ein Lügner, ein Geisteskranker oder tatsächlich der, für den er sich ausgab. Ein Lügner, ein Betrüger, ein Geisteskranker oder tatsächlich der, für den er sich ausgab. Ja? Könnt ihr euch das vorstellen? Jesus, der größte Lügner, der größte Betrüger, den die ganze Weltgeschichte jemals gesehen hat. Ein Leben lang lebt er eine Lüge. Er sei Gott und war es aber gar nicht. Ja? Er hat es die ganze Zeit gewusst, aber die Menschen durch seinen Zaubern und durch seine coolen Tricks hat er in seinen Bann gezogen. Das ist schwer vorzustellen irgendwie. Ich weiß nicht, ob du mal geschauspielert hast. Du kannst als Schauspieler in eine Rolle reinschlüpfen. Und ich finde das so interessant, wenn du mit Schauspielern, wenn du so Interviews gibt. Und das waren im Film war das die Bösen, ja? Und dann siehst du sie nachher und das sind so freundliche Leute, aber die haben es irgendwie geschafft, den Bösen zu repräsentieren, dass du die fast schon hasst. Ja? Also, wie kann man so böse sein? Aber wenn du schon mal geschauspielert hast, weißt du auch, wie schwer es ist, eine Rolle auf Dauer aufrechtzuerhalten. Also dein Leben quasi dieser Rolle zu widmen. Das geht für eine Zeit lang, aber irgendwann ist es echt aus. Und wir wollen jetzt auch ein bisschen untersuchen, an welcher Stelle normalerweise eine Rolle beendet wird. Die Frage ist aber auch die Motive. Was könnte gewesen sein? Also wenn Jesus wirklich sagt, okay, der war nur ein Lügner. Was ist für die meisten Lügner ein Motiv? Die meisten, die lügen, verschaffen sich dadurch Vorteile. Sie wollen in irgendeiner Art und Weise, wollen sie sich irgendeinen Vorteil rausziehen aus diesem Ganzen. Ja? Sie sind teilweise vielleicht machtbesessen, ja? Versuchen durch Lüge und Betrug Macht zu bekommen, Einfluss zu bekommen, Ehre, Ruhm, Anerkennung. Das wäre was sehr Offensichtliches. Und wenn wir aber das Leben von Jesus sehen, dann sehen wir, ihm sind total viele gefolgt. Und sie haben ihm zugejubelt, sie haben ihn verehrt, sie haben ihn angebetet. Ja? Und sie wollten ihn dann zum König machen. Und dann hat er gesagt, no way, nein, dazu bin ich nicht gekommen. Ich bin nicht dazu gekommen. Stattdessen hat er sich nach denen ausgestreckt, die keine Macht hatten. Nach Armen, nach Kranken, nach Schwachen, nach Außenseitern der Gesellschaft. Ja, mit denen hat er Kontakt gepflegt. Mit Menschen, die nichts zu sagen hatten. Und er hat in seinem Leben ständig behauptet, ich werde sterben, Leute. Ich bin dazu da, um zu sterben. Ja? Also jemand, der quasi Macht, Ruhm und Ehre haben will, der wird nicht sagen, ey, ich bin dazu da, zum Sterben. Ja? Der wird seine Rolle so benutzen, damit er möglichst seine Vorteile daraus zieht. Und wenn wir dann am Kreuz sehen, dass er dort den absoluten Machtverlust erlitten hat, dass er dort seine ganze Macht quasi ans Kreuz nageln ließ. Eine Person, die ihr Leben lang lügt, die nur eine Rolle spielt, würde spätestens an dem Zeitpunkt, wo sie gefragt wird, hey, bist du wirklich Gott? Weil wenn du es bist und ja sagst, dann wirst du sterben. An dieser Stelle würde jede Person, die eine Rolle spielt und der es nur um ihre eigenen Vorteile geht, sagen, okay, sorry, ihr habt mich erwischt, ja? Ich gebe meine Rolle auf, alles klar, nee, ich bin nicht Gott. Aus und vorbei. Aber selbst im Angesicht des Todes, sagt er, ja, ich bin's. Und ihr werdet den Menschensohn kommen sehen in seiner Herrlichkeit. Und der hohe Priester zerreißt sein Gewand und sagt, was brauchen wir noch für Fakten? Er hat selber gesagt, dass er Gott ist. Also ein Lügner, definitiv nicht. Es macht keinen Sinn. Was ist die zweite Alternative, die hier steht? Ein Geisteskranker, genau. Das muss es sein. Ein Geisteskranker, genau. Jesus völlig irre, wahnsinnig, gestört, der von sich denkt, er wäre der Sohn Gottes. Ja, klar. Ja. Es gibt Geisteskranke, die von sich halt, dass sie eine andere Person sind. Es gibt etliche in den ganzen Kliniken der ganzen Welt, die sagen, ich bin Jesus, Leute, folgt mir nach. Und es gibt Leute, die darauf reinfahren, die sich dann teilweise Todesspritzen setzen oder was auch immer, ja, weil Geisteskranke von sich behaupten, Jesus zu sein, die Offenbarung zu haben. Und es ist ganz interessant, Gary Collins, ein Doktor der klinischen Psychologie, sagt Folgendes. Verstörte Persönlichkeiten zeigen oft Zeichen von Depression, Angst oder explosiven Zorn. Jesus zeigte niemals unangemessene Emotionen. Er war liebevoll, ließ sich aber nicht von seinem Mitgefühl lahmlegen. Er hatte kein aufgeblasenes Ego, obwohl er oft von anhimmelnden Massen umgeben war. Er behielt das Gleichgewicht trotz eines oft herausfordernden Lebensstils. Er wusste immer, was er tat, wohin er ging. Er kümmerte sich intensiv um Menschen, einschließlich Frauen und Kindern, die damals als unwichtig galten. Er war in der Lage, Menschen anzunehmen, ohne ihre Sünde dabei kleinzureden. Er reagierte individuell darauf, wo Menschen sich befanden und was sie besonders brauchten. Alles in allem sehe ich keine Zeichen, dass Jesus unter irgendeiner bekannten psychischen Störung litt. Doktor der klinischen Psychologie, der sich auskennt mit Störungen, sieht die ganzen Fakten, die wir vom Neuen Testament über Jesus erfahren und wir können eigentlich zustimmen, ja, das macht keinen Sinn. Also geisteskrank ist Jesus definitiv nicht. Und ich glaube, wenn wir auch durch diese Welt gehen würden und Menschen fragen würden, hey, was denkst du, wer Jesus war? Dann würden sie sagen, hey, ein tolles Vorbild, ein fantastischer Mensch, ja, ein guter Menschenlehrer, ein Ideal. Die meisten würden definitiv sagen, er war kein Lügner, er war kein Geisteskranker. Aber wenn er das nicht ist, dann bleibt nur noch eine Option, dann war er tatsächlich das, für das er sich ausgab. Und wir können von einem französischen, schweizerischen Philosoph, der im 18. Jahrhundert gelebt hat, Folgendes über ihn lesen. Der schreibt, welch rührende Anmut in seinen Belehrungen, welche Erhabenheit in seinen Grundsätzen, welche tiefe Weisheit in seinen Reden, welche Geistesgegenwart, welcher Scharfsinn und welche Genauigkeit in seinen Antworten, welche Herrschaft über seine Leidenschaften. Wo ist der Mensch, wo ist der Weise, der ohne Schwäche und Übertreibung so handeln, leiden und sterben kann? Napoleon hat über Jesus Folgendes gesagt. Ich kenne die Menschen, und ich sage euch, Jesus Christus ist kein Mensch. Oberflächliche Gehirne sehen eine Ähnlichkeit zwischen Christus und den Gründern von Königreichen sowie den Göttern anderer Religionen. Diese Ähnlichkeit existiert nicht. Zwischen dem Christentum und jeder anderen Religion besteht ein Abstand der Unendlichkeit. Alles an Christus erstaunt mich. Sein Geist beeindruckt mich zutiefst. Sein Wille bringt mich aus der Fassung. Zwischen ihm und jedem anderen in der Welt gibt es überhaupt keinen Vergleich. Er ist wahrlich ein Wesen für sich. Seine Ideen und seine Gesinnung, die Wahrheit, die er verkündet, seine Überzeugungskraft lassen sich weder durch menschliche Organisation noch durch die Natur der Dinge erklären. Seine Religion ist die Offenbarung einer Intelligenz, die ganz gewiss keine menschliche ist. Ich suche vergebens in der Geschichte nach etwas Ähnlichem wie Jesus Christus oder nach etwas, das dem Evangelium nahe kommt. Weder die Geschichte noch die Menschheit, weder die Zeitalter noch die Natur bieten mir etwas, womit ich es vergleichen oder erklären könnte. Hier ist alles außergewöhnlich. Hey, das sind mal Fakten, oder? Wenn das ein Napoleon geschrieben hat, ja, der geherrscht hat über so große Teile der damaligen Welt. Wenn ein Professor sowas geschrieben hat über Jesus, dann ist das doch schon mal echt stark, oder? Aber ihr Lieben, ich glaube, das bleibt alles Theorie und wird dein und mein Leben in keinster Weise verändern, wenn wir schlussendlich nicht auf die wichtigste aller Fragen kommen: Wie stehst du zu Jesus? Wie stehst du zu dieser Behauptung, dass Jesus Gott ist? Jesus hat immer die extremsten Reaktionen hervorgerufen. Es gab Menschen, die ihn angebetet haben, die ihn angenommen haben. Und es gab Menschen, die ihn gehasst haben, die ihn aus der Welt schaffen wollten. Und ich glaube, zu Jesus kannst du keine neutrale Position einnehmen. Ja, er hat es sich nicht offen gehalten, dass Menschen eine neutrale Position zu ihm einnehmen können. So wie die Schweiz, die sich aus allem raushält. Ja, wir machen da nicht mit. Nein, wir sind draußen. Ja, wir halten uns raus. Das geht nicht. Neutral geht bei Jesus nicht. Neutral geht nicht. Was glaubst du in deinem Herzen, wer Jesus wirklich war? Und ich will dir sagen, kein noch so kluger, kein noch so gelehrter oder einflussreicher Mensch kann dich dazu überreden, dich dazu zwingen, an ihn zu glauben, weil es deine Entscheidung ist. Jesus ist Gott. Wenn du das für dich schon mal festgemacht hast, dann bist du richtig gut dabei. Aber wisst ihr, was Jesus will? Er will, dass du sagst: Jesus, du bist mein Gott. So wie Thomas gesagt hat. Mein Herr und mein Gott. Nicht ein Herr und ein Gott, sondern mein Herr und mein Gott. Und es gibt nichts, was Jesus sich mehr wünscht als das, dass du als sein Geschöpf, das er geschaffen hat, anfängt, eine Beziehung mit ihm zu führen. Er hat dich zu dieser Beziehung geschaffen. Aber ihr Lieben, eine Beziehung fordert immer eine Entscheidung heraus, ein Ja oder ein Nein. Aus einem Vielleicht wird niemals eine Ehe werden. Wenn du im Standesamt gefragt wirst, möchtest du diesen Mann oder diese Frau zu deiner Frau nehmen und du sagst vielleicht, dann wird niemals eine Ehe daraus entstehen und der Standesbeamte wird dir diese Entscheidung nicht abnehmen. So, die ist doch ganz hübsch, sieht ganz fleißig aus und so weiter. Macht doch ja, ne? Also niemand, das geht nicht. Und Jesus will uns auch nicht zwingen, aber er will uns fragen: Bin ich dein Gott? Bin ich dein Herr? Weil wenn er es für sich selber beansprucht, dann geht mit diesem Anspruch auch eine Frage an uns raus. Willst du das auch, dass ich dein Herr und dein Gott bin? Wenn du ganz, ganz neu im Glauben bist, dann will ich dir erklären: Jesus Christus hat deine ganze Schuld, deine ganze Sünde, allen Dreck, allen Mist, den du getan hast und immer wieder tun wirst, wahrscheinlich auch, bis zum Ende deines Lebens, den ganzen Mist hat er am Kreuz auf sich genommen. Und er ist gestorben und hat damit quasi Sühne getan. Er hat Rechtfertigung gewirkt. Weil Gott ist gerecht. Sühne oder Sünde muss gerechtfertigt werden. Aber und weil Jesus Gott ist, kann er Sünde vergeben. Kann er Sünde quasi erstatten. Er hat selber den Preis dafür gezahlt. Und wenn du schon ein bisschen länger unterwegs bist mit Gott, dann will ich dir sagen, du hast vielleicht Jesus einmal als deinen Gott akzeptiert, aber ich will dir sagen, der Feind, der Widersacher, der Teufel, das ist nicht jemand, der sagt: Ach schade, jetzt gehört der auch zu Jesus, hab Pech gehabt. Der wird immer wieder versuchen, in deinem Leben andere Dinge zu deinem Gott machen zu lassen. Und ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht sind es deine Kinder. Vielleicht ist es deine Arbeitsstelle. Vielleicht ist es dein Bankkonto. Vielleicht ist es dein Auto. Vielleicht ist es die Meinung irgendeines wichtigen, einflussreichen YouTubers oder wer auch immer. Vielleicht ist es, keine Ahnung, wer auch immer, dein Vater, deine Mutter sind zu deinem Gott geworden. Menschen, wo du sagst: Dies ist mir wichtiger als alles andere. Familie ist wichtig. Beruf ist wichtig. Finanzen sind alles wichtig. Aber Jesus beansprucht den Gottesplatz, den höchsten Platz. Ne? Gott zu sein heißt, diesen höchsten Platz in meinem Leben einnehmen zu wollen. Und das will Jesus. Und er ist ein guter Gott, der uns der uns auch immer wieder gnädig ist, wenn wir was versemmeln, wenn wir andere Dinge zum Gott gemacht haben. Er ist jemand, der uns begegnen möchte immer wieder und uns helfen möchte, ihn neu auf diesen Thron zu setzen. Und das ist nicht etwas Theoretisches, sondern es ist etwas Praktisches. Du siehst, ob Gott noch in deinem Leben ist, an deinen Handlungen. In dem, wie du mit Menschen umgehst, in dem, wie du mit deinen Dingen umgehst, die dir so wichtig sind. In dem, wie du auf andere reagierst, siehst du, ob Jesus dein Gott ist oder du selber dein Gott eigentlich bist. Darf ich uns einladen, aufzustehen und einfach mal ein bisschen ruhig zu werden und zu überlegen, hey, Jesus, bist du eigentlich mein Gott? Und du hast heute die Gelegenheit, ihn zu deinem Gott zu machen, denn du bist nur ein Gebet weit entfernt von Gott. Und wenn du merkst, ich habe Jesus zu meinem Gott gemacht, aber ich habe jetzt auch wieder andere Dinge zu meinem Gott gemacht in dieser Zeit. Ich habe andere Dinge quasi höher gestellt als ihn. Ich verbringe mehr Zeit mit diesem und jenem und sowas als mit Gott. Mein Leben ist eigentlich, einer hat gesagt, deine Chronik lacht dich aus, wenn du sagst, Jesus ist dein Gott. Ja? Deine Internetchronik lacht dich aus, wenn du sagst, Jesus ist mein Gott. Lass uns kurz ruhig werden und überlegen, hey, wo steht Jesus? Ist er wirklich mein Gott? Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der mit offenen Armen dasteht, wenn wir es mal versemmelt haben, wenn wir es nicht hinkriegen, wenn wir gefallen sind, wenn wir eigentlich gesagt haben, ja, du bist mein Gott, und dann doch wieder irgendwas uns zum Stolpern gebracht hat. Ich danke dir, dass du mit gnädigen Armen da bist, Herr, und dass wir zu dir laufen können und dass deine Gnade uns entgegenkommt. Danke, dass wir deine Gnade empfangen dürfen, dass du uns vergibst immer wieder. Wir wollen uns neu dir ausliefern, neu uns dir anvertrauen, neu bekennen mit Thomas zusammen. Jesus, mein Herr und mein Gott. Und wenn du Jesus dein Leben neu anvertrauen möchtest oder das erste Mal anvertrauen möchtest, hast du die Gelegenheit, dieses Gebet mit mir mitzusprechen, laut oder leise. Wenn du es zum ersten Mal gesprochen hast, dann bitte ich dich, nach dem Gottesdienst zu uns zu kommen, mit Maske natürlich. Und wir wollen dir gerne helfen, diesen Step festzumachen und den nächsten Schritt im Glauben zu gehen. Wir beten zusammen. Herr Jesus Christus, ich erkenne, dass es falsch war, dir nicht zu folgen, sondern meine eigenen Wege zu gehen. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Sünden bezahlt hast und mir neues Leben in echter Freiheit geben möchtest. Ich kehre heute von meinen eigenen Wegen um und bitte dich von Herzen um die Vergebung meiner Sünden. Von heute an folge ich dir als meinem Gott und Herrn und Retter. Bitte schenke mir ein neues Leben in Freiheit mit dir. Amen. Und wenn du das erste Mal gesprochen hast, dann lade ich dich herzlich ein. Du bist ein Kind Gottes, hast Gott dein Leben anvertraut und ich will dir helfen gerne, dass du diese Entscheidung wirklich nicht bereust, sondern dass diese Entscheidung stabiler und fester wird. Und wie das funktioniert, wie gesagt, das wollen wir dir nach dem Gottesdienst gerne zeigen. Kommt auf uns zu. Wir werden jetzt noch ein wunderbares Lied zusammen singen, wie schön dieser Name ist. Und dazu lade ich euch auch ganz herzlich ein, das kräftig mitzusingen.